Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Mein Name ist Felix Hentschel.
Mein Name ist Max Torwirth und Felix, wir sind eine Hindernisnation. Das muss dich doch ganz besonders freuen. Ganz Deutschland ist im Hindernisfieber.
Ja, also es freut mich besonders heute am 1. Mai. Da helfen einem die Hindernisskills auch auf den Radwegen hierzulande, weil man doch die ein oder andere Alkoholleiche dann lockerlässig mit einem eleganten Nachziehbein überspringen kann. Genau, aber ob die immer 92 Zentimeter hoch da liegen, das würde ich mal dahingestellt lassen. Aber das meintest du jetzt, glaube ich, gar nicht, oder?
Nee, aber ich frage jetzt trotzdem mal nach, hast du so einen stressigen Dauerlauf heute am 1. Mai?
Nee, das war jetzt eigentlich nur für den Podcast. Ich war nur auf dem Rad bisher.
Einfach nur mal eine Geschichte erzählt, ne?
Na klar.
Ja, ist doch auch gut. Aber nee, das meine ich tatsächlich nicht. Aber wir haben in der letzten Woche richtig gute Hindernisergebnisse gesehen. Und du als ehemaliger Hindernisläufer und ich als Fan des Sports müssen wir das ja eigentlich gebührend feiern.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch die Aufnahme, die wir sonst in der Regel am Dienstagabend machen, in weiser Voraussicht ein bisschen verlegt, weil gestern das, um Gottes Willen, kriege ich das jetzt hin? Nein, ich lasse es. Also gestern war das Meeting in Huelva, wie genau es heißt, möge man sich dann selber zu Gemüte führen. Und ja, da ist Freddy Ruppert, ein extrem starke 8,17, hast du die Zehntel, Hundertstel da?
43
gelaufen. Ist aber noch keine Bestzeit, glaube ich, oder?
Nee, er hat die 8,15 als Bestzeit stehen, ja. Aus Turku, also aus Finnland auf jeden Fall, von vor 2 Jahren, ist die zweitschnellste Zeit seiner Karriere, aber natürlich für ihn einfach ein Rieseneinstieg, hat das Rennen gewonnen, ist deutlich EM-Norm, nur 2,5 Sekunden über der Olympianorm und das im ersten Rennen mit auch noch einem relativ langsamen Angang in dem Feld, ist einfach eine sehr, sehr positive Neuigkeit für ihn und einfach ein sehr, sehr positives Ergebnis. Und die letzten beiden Jahre hat er es ja auch nie geschafft, diese 8,15 mal irgendwie zu bestätigen, die er da gelaufen ist in Turku. Hatte jetzt 2 schwächere Saisons, wenn man das so sagen darf. Und ja, jetzt einfach mal zu zeigen, ey, diese 8,15 von damals war keine Eintagsfliege. So, ich bin wieder auf diesem Niveau. Das ist einfach für ihn richtig wichtig und für uns als Fans natürlich richtig schön zu sehen, dass er da jetzt einen ganz, ganz wichtigen Schritt nicht nur Richtung Rom gemacht hat, das sollte jetzt relativ safe sein, sondern auch schon einen großen Schritt Richtung Paris gegangen ist. Und deswegen einfach richtig, richtig cooles Rennen von Freddy da gestern.
Ihr zwei seid ja Trainingspartner, von daher ist die Leitung ganz kurz und wir hören Freddy jetzt hier im O-Ton wenige Stunden nach seinem Rennen.
Hallo lieber Auslaufen-Podcast, hallo liebe Zuhörer, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte mich auch auf diesem Wege schon mal bedanken bei allen, die mir eine Nachricht hinterlassen haben oder die mir gratuliert haben gestern. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, im Zuge des Rennens gestern hat der Max mir ein paar Fragen zugeschickt, die ich euch gerne beantworte. Ich versuche mich auch sehr knapp zu halten. Und zwar die erste Frage war, wie sich das Rennen angefühlt hat und wie überrascht ich bin. Und das Rennen hat sich eigentlich sehr gut angefühlt, muss ich sagen. Ich nehme es mal vorne weg, also überrascht bin ich auf jeden Fall von der Zeit. Ich wusste zwar, dass ich das bestimmt drauf habe, so eine Zeit im Laufe der Saison zu laufen. Dafür waren die Zubringer auch gut genug, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich direkt damit einsteige. Dementsprechend vorsichtig bin ich das Rennen auch angegangen. Bin bei 2000 im Feld durchgegangen in, ich würde sagen, so 5,36 und hatte halt dann die Ansage von Isabel bekommen, den letzten Kilometer richtig Attacke zu machen und bin dann bei 900 Verschluss nach vorne und ja, hab halt die Pace gepusht und hab mich da nicht mehr vom ersten Platz verdrängen lassen. Dass es dann so ein schneller letzter Kilometer wird, habe ich nicht gedacht, aber umso erfreulicher, dass ich dann in so einem Rennverlauf noch so nah auch an die Olympianorm rennen konnte. Mega geil, also bin super, super happy damit. Die zweite Frage war, was ich von letztem Jahr zu diesem Jahr geändert habe und wie wohl ich mich damit fühle. Ja, ich denke, das ist relativ simpel. Das haben wahrscheinlich auch einige mitbekommen. Ich habe mich ja umorientiert, sportlich, bin zu Isabel gewechselt nach Tübingen und ja, habe damit einiges verändert. Habe mehr Grundlage gemacht, im Schnitt auch mehr Umfänge und einfach ein Training auf etwas wissenschaftlicherer Basis, würde ich jetzt sagen. Es muss nicht immer zwingend besser sein, aber ich denke, bei mir hat es schon sehr gut funktioniert bislang und wird es hoffentlich auch weiterhin. Ich bin sehr, sehr happy jetzt mit der Entwicklung, muss ich sagen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ja auch mein großes Ziel, sage ich mal, in Erfüllung gehen wird. Und zwar, dass ich einfach diese Zeiten halt konstant laufen kann. Das ist das, was mir immer vorher die Jahre gefehlt hat. Ich war immer für einen Ausreißer gut, aber ich möchte halt konstant in der Lage sein, aus einer 5,35, 5,36 eine 8,17 zu machen. Weil wenn du das kannst, dann bist du auch konkurrenzfähig und kannst auch ja, um Endläufe mitrennen. Und da möchte ich eben hin. Die dritte und letzte Frage ist, wie es jetzt für mich weitergeht. Ja, also eigentlich ist geplant als nächstes Rehlingen und dann nochmal in Brüssel die Hindernisse zu machen. Aber ich denke, wir müssen jetzt erstmal nochmal sprechen und uns nochmal zusammensetzen, wie es jetzt am sinnvollsten ist, das weiterhin anzugehen. Wenn jetzt noch so ein Rennen folgen sollte, dann denke ich mal, dass ich mich ja auch für die Europameisterschaften empfohlen habe. Und da sind es ja eventuell auch nochmal zwei Rennen, die dann auf mich zukommen. Dann sind es vielleicht auch einfach jetzt zu viele Hindernisrennen in zu kurzer Zeit. Deswegen, ja, werden wir uns dann nochmal besprechen. Aber der Grundplan wäre eigentlich jetzt für mich Rehlingen und dann Brüssel nochmal die Hindernisse, um dann eben auch eine Platzierung im World Ranking zu bekommen. Genau, und das wäre es dann auch eigentlich schon von meiner Seite aus. Falls sonst noch irgendwie Fragen sind, meldet euch gerne bei mir persönlich oder, keine Ahnung, fragt bei Max. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier nochmal meinen Senf dazu zu geben. Und ja, viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Viele Grüße an Felix, Hanna und Max. Bis dann.
Ja, wie er schon gesagt hat, ne, mit einer 5,36 nach 2 Kilometern ungefähr noch eine 8,17 zu zaubern, ist, denke ich, schon wirklich ein sehr starkes Zeichen. Und bin ich sehr gespannt, wie dann jetzt seine Rennauswahl final aussehen wird, wo man ihn nochmal laufen sehen wird. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, in Rom auf jeden Fall. Das wird spannend. Da haben wir schon mal auf jeden Fall ein Rennen, wo es sich jetzt ganz sicher lohnt, mit zu fiebern. Bleiben wir bei den Hindernissen und gehen zu den Frauen rüber, hätte ich gesagt, oder?
Ja, also das ist ja eigentlich
zu der Frau
eigentlich. Das ist ja die fast noch größere Geschichte, auch wenn es jetzt schon am Wochenende war. Gesa Krause gibt ihr Comeback. Wir hatten es besprochen im Vorhinein und ja, reißt eigentlich alles ab, was man so abreißen kann. Wird Dritte in der Diamond League und das mit Olympianorm. Läuft eine 9,16, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, war einfach ein wahnsinniges Rennen. Ne? Also so zurückzukommen nach der Geburt ist die eine Geschichte, aber mal losgelöst von der ganzen Backstory, ist es einfach ein richtig gutes Rennen. Also darüber zu fliegen, 9,16 zu laufen, Dritte zu werden in der Diamond League. Also wir haben letzte Woche von Olivia geschwärmt, die Achte geworden ist. Und Gesa kommt dahin, wird Dritte, EM-Norm, Olympianorm und ist wieder voll da. Also so gut wie wahrscheinlich noch nie. Im April müsste man jetzt mal nachgucken, aber das war schon wirklich beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall beeindruckend. Wie du gesagt hast, ganz losgelöst. Einerseits schon mal so von der Schwangerschaft und Geburt. Aber wenn man das dann trotzdem nochmal sieht, sie hat ja auch so ein quasi Nachher-Vorher-Bild auf Instagram selber gepostet. Also noch vor weniger als einem Jahr war sie ja noch hochschwanger. Also an der Stelle deswegen einfach nur Kudos und ja, ich bin ja eh schon lange Gesa-Fan, also von daher freut es mich auch richtig und es hat mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht überrascht. Also
ja,
ich finde, ihre Hallenrennen waren schon so stabil, sie sah so fit aus. Ja, also ich wäre jetzt auch nicht enttäuscht gewesen, wenn sie eine 9,25 gelaufen wäre und vielleicht, weiß nicht, was sie dann gewesen wäre in diesem Feld, aber es hätte mich schon sehr überrascht, wenn sie dann nicht wirklich auf allerhöchstem Niveau wieder einsteigt.
Also, dass sie gut in Form ist, überrascht mich auch null. Da bin ich komplett bei dir. Dass jetzt aber wirklich eine 9-16 wird und ein dritter Platz da, fand ich jetzt schon auch ein bisschen überraschend. Und ist jetzt auch die Frage, können wir ja mal kurz ein bisschen drüber spekulieren, ne? Wo kann es hingehen? Also die 9-16 ist ihr Einstieg. Gesa hat es eigentlich immer gezeigt, dass sie es geschafft hat, in Hinblick auf die Großereignisse sich auch nochmal zu steigern und wirklich auch vernünftig zu pieken. Außer Corona oder irgendwas ist dazwischen gekommen, aber das hat sie eigentlich immer geschafft. Und jetzt müssen wir eigentlich schon davon reden, dass da auf jeden Fall Potenzial ist, dass Gesa dieses Jahr unter 9-10 läuft. Und wenn du unter 9-10 laufen kannst, dann reden wir nicht nur EM-Finale, beziehungsweise EM-Medaillen, dann reden wir auch schon langsam Olympia-Finale, mal zumindest.
Und ja, also ich glaube, das wird auch ihr Ziel sein, oder? Olympia, also mindestens Finale. Wären wir richtig gut vorbereitet gewesen, hätten wir jetzt uns mal vorher ihre Zeitverläufe rausgesucht aus ihren letzten starken Bahnjahren, wie viel sozusagen ihr Drop ist vom ersten Einstiegsrennen bis zum Höhepunktrennen. Aber ich würde jetzt auch mal sagen, so die Hindernisse, da bringt einem schon jedes Rennen auch richtig was. Ja, also so einen Sub 9-10, vielleicht sogar Richtung 9-05, ja, wäre schon sehr stark, denke ich. Und damit, also ne, kommt natürlich dann auch immer auf den Rennverlauf an, aber also damit kann sie schon auch in Europa, denke ich, um die Medaillen auf jeden Fall mitlaufen. Ja, und Olympiafinale. Muss man dann mal gucken.
Weißt du, was richtig geil ist? Ich meine, also die Zeiten haben sich natürlich entwickelt, aber sie ist 2021, das war ja die letzte Olympiasaison Tokio, ist sie in Doha am 28. Mai, also einen Monat später, mit einer 9-16 eingestiegen in die Saison und ist am Ende des Jahres in Eugene dann bei der Diamond League eine 9-07 gelaufen und ist damals mit einer 9-14-0 Fünfte geworden bei den Olympischen Spielen.
Tokio.
In Tokio. Ja, so war es 2021. Ne? Wenn wir da nochmal hingucken auf 2019 bei ihr, da ist sie.
Ja, aber wenn wir das jetzt mal so durchgehen, dann können wir ja vielleicht davon ausgehen, dass sie so zur EM schon in 9-10, 9-12 Shape sein wird. Das reicht auf jeden Fall für eine Medaille. Lege ich mich jetzt einfach mal so fest. Und dann läuft sie halt in Paris dementsprechend nochmal 5 Sekunden schneller.
Ne, also auch 2019, da ist sie Dritte geworden bei den Weltmeisterschaften in Doha in dem Jahr. Da ist sie am 13. Juni, also auch nochmal wesentlich später, mit einer 9:20 eingestiegen und ist dann im Finale in Doha eine 9:03 gelaufen. Eben Dritte geworden. Krass. Also wie gesagt, die hat das immer hinbekommen und ich glaube, da können wir uns richtig drauf freuen. Und das Wilde ist ja auch, wenn wir uns jetzt die drei Hindernisse der Frauen angucken, wir haben zwei Olympianormen schon, Olivia Goerth und Gesa. Und da ist noch nicht mal jetzt die Vize-Europameisterin von 2022 mit dabei, weil die noch nicht eingestiegen ist. Also ich freue mich echt richtig auf das deutsche Hindernisteam, was wir A nach Rom und dann aber auch nach Paris schicken werden. Und auch Freddy, wenn wir den jetzt auf Männerseite mit reinnehmen, Karl Bebendorf, das sind schon auch Chancen, wo man auch von einem Finale träumen kann, sage ich jetzt mal, bei den Olympischen Spielen. Also wenn Freddy es halt schafft, von der Zeit jetzt nochmal so 5 Sekunden abzuknabbern, was ich ihm auf jeden Fall zutraue, muss ich ehrlich sagen, von 8:17 auf so eine 8:12, dann kannst du da auch ins Finale laufen.
Ja, wäre auf jeden Fall schön. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht unbedingt nötig ist. Also ich glaube, mit so einer 8:17 kann man schon auch ins Finale reinrutschen. Kommt immer ein bisschen auf den Rennverlauf an. Es steht auch bestimmt schon fest, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht auswendig, wie die das Qualifikationsprozedere sein wird. Das ist aber sicherlich auch was für eine andere Folge. Aber von daher, genau, bin ich da eigentlich auch ganz guter Dinge. Und dann wird ja jetzt am kommenden Wochenende auch schon spannend. Die Plitzhausen 2000 Meter Hindernis werden ja auch für den einen oder anderen noch den Saisoneinstieg über die Hindernisse markieren. Wie die 3000 dort besetzt sind, weiß ich nicht. Aber wenn man das sozusagen ins Kapitel des Hindernislaufs noch mit aufnimmt, wird es dann da auch nochmal spannend.
Ja, wenn wir da kurz drauf eingehen, damit wir jetzt einfach das Hinderniskapitel auch sauber abschließen. 2000 Meter Hindernis in Pilzhausen. Am Sonntag stehen bei den Frauen, steht eine Kim Bödie auf der Startliste. Gesa und Olivia stehen sowohl über, ich glaube, 1000. Die stehen auf jeden Fall noch über 1000 oder 3000 drauf, aber auch über zwei Hindernisse. Weiß ich ehrlicherweise nicht, ob die Hindernisse auch laufen werden. Ich würde eher denken, dass die vielleicht jetzt nach ihrem guten Auftaktrennen nur die flache Strecke machen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Elena Burkhardt steht noch aus deutscher Sicht drauf. Also die greift da auch ein. Und bei den Männern ist auf jeden Fall Niki Buchholz am Start und Jens Mergenthaler. Die geben da ihren Saison-Einstieg. Felten, der auch gut über die Hindernisse gelaufen ist. Über Felten haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Der ist in Huelva Neunter geworden, mit einer 8,28 eingestiegen. Ich glaube nur ein, zwei Sekunden über seiner PB. Ist jetzt ein bisschen untergegangen hinter dem, was Freddy da gemacht hat. Aber trotzdem ein sehr, sehr solider Einstieg und ein Einstieg, mit dem du auch sagst, okay, die EM-Norm von 8,25 ist da nicht weit, weit weg und auf jeden Fall erreichbar. Der steht über 3000 flach auf der Startliste, aber Niki Buchholz, Brian Weisheit und Jens Mergenthaler werden da ihren Einstieg geben. Also ja, Hindernis werden wir wahrscheinlich am Ende der Saison sagen müssen, die stärkste deutsche Disziplin. Also ich sehe da nicht irgendeine andere Mittelstrecke oder Langstrecke, jetzt mal Straße weggelassen. Der Halbmarathon bei der EM kann natürlich schon auch dem Ganzen noch Konkurrenz machen, aber also da kommt, glaube ich, keine andere Disziplin ran, würde ich behaupten, dieses Jahr.
Ja, gehe ich auf jeden Fall voll so mit. Die 5000 waren ja auch noch in Huelva.
Und in Shanghai auch.
In Shanghai auch. Flo Brem läuft mit 13,36.
Ja, wird er nicht mit zufrieden sein. Muss man nicht drum herum reden. Hat er auch auf Strava, glaube ich, schon gepostet. War ein bisschen interessantes Rennen. Die sind nicht so super schnell los, wie es ja heute irgendwie üblich ist. Also die ganze Gruppe ist so eine 8,05 durchgegangen, was für die Zuhörer so 13,30, knapp unter 13,30 Tempo ist. Wobei da halt schon einige dabei waren, die EM-Norm 13,20 laufen wollten. Also dafür eher, sage ich mal, langsam losgelaufen. Man kennt es heutzutage eher so, dass irgendwie dann eine 7,57 oder 7,55 angelaufen wird. Ist aber, glaube ich, Flo recht entgegengekommen. Und man hat es dann gesehen, Adel Mechal, der das Rennen am Ende gewonnen hat, der natürlich auch nochmal eine Klasse stärker ist einfach, hat dann einfach einen sehr schnellen letzten Kilometer drauf gemacht, sehr schnell letzte 1500 und gewinnt dann, glaube ich, in der 13,14 oder so am Ende. Und Flo war lange in dieser Hauptgruppe mit dabei und die letzten zwei Runden, die letzten 1000 sind dann für Flo halt ein bisschen hart geworden. Ist jetzt natürlich nicht geil, viel Aufwand betrieben und man will dann auch immer direkt gut einsteigen, aber das geht halt auch schnell in so einem Rennen. Also wenn du nicht den Tag hast, dann schwankt das mal schnell von einer 13,20, 13,25 auf knapp über 13,30 hoch. Flo ist auch noch nie unter 13,30 gelaufen, das muss man immer noch auch berücksichtigen. Klar, wir wissen, er hat mehr Potenzial und auch wie er die Deutschen letztes Jahr gelaufen ist. 13,35 und dann den Endspurt bei der Hitze zeigt schon, dass da auch mehr drin ist. Aber der darf sich da jetzt nicht unterkriegen lassen. Also war jetzt nicht der perfekte Einstieg, aber er ist jetzt mal eingestiegen. Und auch bei Flo, ich glaube schon, dass dann Rehlingen oder Brüssel, was auch immer er als nächstes dann über 5 in Angriff nimmt, vielleicht auch beides, weil, glaube ich, der ursprüngliche Plan gut laufen wird. Und
nee, ich läuft da nicht in Karlsruhe nochmal kurz?
Ja, aber 1500
in Karlsruhe?
Ja, 1500 okay. P-Lauf, ja, okay. Genau. Und dann ist, glaube ich, Rehling-Brüssel der Plan. ich bin mir sehr sicher, wäre jetzt meine Prediction hier, dass wir auf jeden Fall eine 13,20er Zeit von Flo sehen werden dieses Jahr. Ob es dann wirklich reicht, um unter 13,20 zu laufen, sieht Stand jetzt gerade nicht unbedingt so aus, aber Flo kann beißen, Flo kann kämpfen und wenn ja, der dann nochmal vielleicht auch ein bisschen besseren Tag erwischt. Warum nicht? Für mich hat das Rennen von Flo eigentlich nochmal wieder gezeigt, wie stark eigentlich die Leistung gerade von Sam in Shanghai bei der Diamond League am Wochenende war. Nachdem der im Krankenhaus war, weil er ein bisschen überhitzt hat in dem Rennen die Woche davor, ist er wieder eine 13,20 gelaufen. Leider für ihn wieder die 3/10 über der EM-Norm. Diesmal als ja, richtig ärgerlich.
Gibt's echt nicht,
diesmal als Diesmal als 12. aber noch ein paar Punkte wenigstens gesammelt für die Weltrangliste. Und um fair zu sein, in der Hallensaison, da hatte er auch ein bisschen Glück, da hatte er die Zehntel auf seiner Seite, da ist er 3 Zehntel schneller gelaufen als die Norm. Also er hat sie ja schon, nur eben halt noch nicht Outdoor. Aber ja, also fand ich schon respektabel, dass der da an 2 Wochenenden hintereinander so solide, konstant 13:20 hingestellt hat. Und das zeigt für mich eigentlich auch, der wird, glaube ich, in LA beim Soundrunning-Meeting in 2 Wochen auch wieder laufen, dass da ja schon auch ein Sprung auf 13:15 irgendwann, auch Outdoor, würde mich jetzt nicht wundern bei Sam.
Vorne geht das Rennen an Barega mit einer 12:55. Bin ja im 2. Ja, weiß nicht, irgendwie alles noch nicht so so mega spektakulär, oder?
Ja, ist jetzt nicht mega spektakulär, aber was erwartet man halt auch irgendwie im April von den Jungs, wenn die da rüberfliegen? Ja, genau.
Das sind diese ersten 2 Meetings, da hat man immer so das Gefühl, also die laufen schon alle klar stark. Ich meine, 55, die ersten 3 auch alle unter 13. Es sind schon alles gute Zeiten, aber ja, ich weiß auch nicht, irgendwie so richtig.
Ja, aber
ich bin aber noch nicht so ganz hochgefahren.
Was ich halt aber schon auch wild fand jetzt bei den Diamond League 5000ern war, wie locker die gefühlt anlaufen und dann trotzdem das Ding noch unter 13 auch nach Hause bringen. Also das ist schon, du denkst dir die ganze Zeit so, ja, das wird heute über 13 und dann endet es immer unter 13 am Ende. Und was auch interessant ist, muss man sagen, 6. ist Mike Foppen geworden in der 13:16:05 und jetzt ist Sam halt 12. geworden in der 13:20. Also es sind keine 4 Sekunden, die zwischen Platz 6 und Platz 12 liegen. Aber da liegen extrem viele Platzierungspunkte zwischen. Also wenn du 6. in 13:16 wirst, dann ist es schon fast die halbe Miete für Paris. Und von der 13:20 und 12. Platz ist so, okay, nice to have, aber richtig bringen tut Sam jetzt nichts. Also da sieht man mal, wie dicht es auch beieinander ist. Und was da durchaus halt 2-3 Sekunden auch für einen Unterschied machen können. Mo ist ausgestiegen aus dem Rennen. Das vielleicht auch noch zur Vollständigkeit. Der stand am Start. Ist dieses Mal ein bisschen aggressiver angegangen. Also das Feld hat sich recht früh in 2 Gruppen geteilt. Und da, wo man ihn noch gesehen hat am Anfang, wo auch die Bilder drauf waren, war er so hinten an der 1. Gruppe dran. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht irgendwie doch eine kleine Fehleinschätzung war. Habe aber jetzt auch nichts gehört. Also vielleicht war er auch irgendwie leicht krank oder vielleicht war irgendwie was anderes. Er hat die 13:18 von der Woche davor. Das ist, denke ich, okay. Das ist jetzt nicht das schlimmste Did-Not-Finish der Welt aus dem Rennen. Würde ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. So irgendwie war dieses 2. China-Meeting so ein bisschen überflüssig gefühlt. Also ich verstehe, warum sie es machen, weil China kriegt halt wegen Wanda, dem Hauptsponsor der Diamond League, halt 2 Meetings und er gibt ja auch nur Sinn, die direkt hintereinander zu machen, aus Nachhaltigkeitsgründen und auch, damit Athleten da halt auch sind.
Und am Anfang der Saison, wenn es eigentlich egal ist, wenn niemand zuschaut.
Ja, das vielleicht auch, aber irgendwie, es war ja doch so ein bisschen Hype nach Xiamen da, auch mit Mondo Weltrekord und alles. Und irgendwie so genau die gleichen Disziplinen dann eine Woche später zu haben und gefühlt waren die Leistungen alle so ein Tick schlechter, sage ich jetzt mal. Ja, hat jetzt irgendwie nicht so ganz für so ein Spektakel bei mir gesorgt.
Geht mir genauso. Ich habe halt dann doch auch nochmal intensiver, als ich gedacht hatte, den Hamburg-Marathon verfolgt. Ich kann mir vorstellen, dass viele US-Leichtathletik-Fans halt die Penn Relays verfolgt haben, was ja auch ein total prestigeträchtiges Meeting ist. Und ich glaube, du bist tiefer in der Materie, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da ist ja schon auch irgendwie so ein bisschen besonders, dass du schon so eine Vermischung von Highschool-Athleten, College-Athleten teilweise hast. Was dann schon, glaube ich, da einfach so vielleicht ein bisschen von dem Diamond League-Meeting noch so einfach ein bisschen weggeführt hat, auch so in der Wahrnehmung. Und also ich meine, vor ein paar Folgen haben wir uns ja darüber unterhalten, was so das bedeuten würde, wenn Flowtrack eben jetzt diese Rechte bekommt und man $30 zahlen muss in den USA. Und dann habe ich irgendwie mal so nachgedacht, also ich dachte, in dieser Misere sind wir ja schon. Wir müssen ja auch die ganze Zeit 30 Euro zahlen. Ich meine, dieses Sportpaket bei Sky, also mich interessiert weder Golf, mich interessiert keine Formel 1. Also ich kann da alle möglichen Sachen auch noch mit angucken, aber möchte ich nicht. Also wir sind ja genau in der Situation eigentlich schon seit letztem Jahr oder so, als Sky halt die Rechte gekauft hat. Also von daher denke ich, sind einfach so ein paar Punkte zusammengekommen, die da jetzt nicht unbedingt...
Aber nichts gegen Sky her, die haben mich zum Vorbericht eingeladen und zugeschaltet, deswegen bin ich jetzt...
Wirklich?
Ja, hast du nicht mitbekommen, deswegen bin ich jetzt großer...
Warte mal.
Aber es wurde bei uns
auch im Auslaufen. Du bist jetzt komischerweise großer Sky-Fan.
Ich bin...
So, und dann möchte ich jetzt einfach mal den Auslaufen 100, den möchte ich mal haben, so den Rabattcode. Das ist wirklich eine Frechheit.
Also mir haben Zuhörer Sky Zugangsdaten geschickt. Wir es so. Also wie gesagt, ich finde, das Sky ist tatsächlich nicht schlecht überträgt, aber klar, diese Hürde, das zu gucken, ist natürlich einfach schon da.
Aber ja, und die China-Meetings sind halt auch mitten am Tag. Also sorry, ich habe einfach mit zwei Kindern zwischen 4 und 1,5 Jahren, ich hatte um 13.30 Uhr, kann ich nicht sagen, ey, ihr müsst jetzt mal bitte ganz kurz alle leise sein. Ich muss mich jetzt auf dieses 5000 Meter Rennen konzentrieren. Ich kann jetzt diese Lego-Steine nicht aufeinander stapeln. Sorry.
Die Kinder sind doch eher am Bildschirm. Ist doch egal. Okay. Schande. Was ist das für eine Erziehung? Ich glaube, was halt tatsächlich auch noch ein bisschen weggezogen hat von der Diamond League, war das Road to Records Event von Adidas, weil halt auch viele von den Adidas-Athleten logischerweise da waren. Also zum Beispiel Marco Arop.
Da gab es ja wirklich einen Weltrekord.
Da gab es einen Weltrekord über die Meile. Bisschen schade für die New Balance Kühlmeile, dass der Rekord schneller gemacht worden ist über die Straßenmeile. Aber Mass Independent hat davon berichtet. Also wenn ihr da irgendwie mehr News haben wollt, guckt euch das mal an. Die haben auch ein bisschen eine Diskussion wieder aufgemacht, ob diese Events halt gut sind oder schlecht sind. Ich glaube, wir haben da schon oft genug drüber
diskutiert. Was sagen wir dazu, Max?
Ja, ich sage, dass ich diese One-Brand-Only-Dinger halt nicht mag.
Das war eine rhetorische Frage.
Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich bin
mit dem Essen fertig, sorry.
Kein Problem. Aber dann lass uns doch kurz auf den Hamburg-Marathon eingehen, weil ich hatte so ein bisschen gesagt, in der Vorschau, der geht so ein bisschen unter und irgendwie nicht so gehypt, aber ich war dann doch wieder gehypt am Sonntag und wir haben auch ein paar Storylines bei den Männern, die stärkste deutsche Leistung am Ende des Tages, Sebastian Händel wird Zehnter, läuft 208,51. Ich hoffe, dass es bei der 50 geblieben ist. Hier in der Ergebnisliste steht gerade eine 51, weil das könnte die Kadernorm sein. Also ich hoffe, dass es jetzt da nicht an einer Sekunde dann scheitern am Ende. Aber ja, steigert seine PB um fast 2 Minuten. Läuft auch deutlich halt unter 2:10. Und das, obwohl er ja bei Berliner Halbmarathon nur eine 64 über Halbmarathon durchgegangen ist. Also das war schon beeindruckend. Also ich habe es nicht so kommen sehen, muss ich sagen.
Nee, ich auch nicht. Nee, fand ich auch auf jeden Fall sehr stark. Und ich habe einen Tracker verfolgt, weil ich ein paar Leute kannte, die auch gelaufen sind. Da habe ich gesehen, Start 9.30 Uhr. So, um Gottes Willen, ey, das wird doch bestimmt mega heiß, weil es war ja doch schon recht warm an dem vergangenen Wochenende. Jetzt weiß ich nicht genau, wie die Temperaturen in Hamburg waren. Aber optimal war es, glaube ich, nicht, ne?
Nee, hinten raus haben die gesagt, haben sie schon gemerkt, auf der zweiten Hälfte ein bisschen, die sind auch viele, auch Sebastian ist ein bisschen langsamer geworden auf der zweiten Hälfte, lag bei Sebastian aber auch dran, er hat es ein bisschen selber auch in seinem Post gesagt, es gab für ihn halt nur zwei Pace-Optionen, das war einmal entweder so auf 208 anzugehen oder auf 211 anzugehen und er war halt so, ja toll, meine PB und das, was ich machen will, liegt eigentlich genau dazwischen, was mache ich jetzt? Und war dann auch ein bisschen verunsichert eben, weil Berliner Halbmarathon war nur eine 64 Mitte so. Da musst du halt auch erstmal die Eier haben zu sagen, ja, ich gehe jetzt aber trotzdem auf 64 Halbmarathon an mit der schnellen Gruppe und versuch das halt mal durchzulaufen. So, das ist ja dann auch nicht ganz so einfach. Ich glaube, er ist den halben dann auch in einer 63,48 durch. Also schneller, als er beim Berlin-Halbmarathon den Halbmarathon gelaufen ist. Und dementsprechend wurde es dann auf den letzten 10 einen Tick langsamer. Nochmal, aber gut, wenn du eine 63,48 angehst, hast du auch noch ein bisschen Puffer, wo du halt langsamer werden kannst. Also der ist jetzt auch nicht komplett weggebrochen. Das waren dann so 6-7 Sekunden. pro Kilometer und ja, einfach schön zu sehen. Bei denen weiß man auch immer, wie viel dranhängt mit der ganzen Familie, wie er es dann halt da einfach durchbringt. Und hey, wir haben schon wieder einen deutschen Marathonläufer, der unter 2:09 läuft. Also das ist ja mittlerweile echt verrückt, muss man fast sagen. Vorne gewonnen hat Bernhard Kulc, der Vorjahressieger, 2:04:24, knapp am Streckenrekord vorbei. War jetzt nicht, also die waren auch relativ lange zusammen, da mit einer Dreier-Vierer-Gruppe. Er hat sich dann halt abgesetzt. Aber mein Augenmerk war da schon noch eher auf Sebastian, muss ich ehrlich sagen. Und bei den Frauen gab es dann die Szene des Wochenendes.
Alter.
Ihr habt sie bei uns in der Story dann gesehen, wenn ihr sie nicht live oder irgendwo anders gesehen habt.
In welcher Story meinst du denn? Haben wir einen Instagram-Account, Max, meinst du das?
Ja, @auslaufen-podcast, da gibt es ganz, ganz viele wertvolle Informationen, um die Leichtathletik zu verfolgen jetzt im Sommer. Da haben wir es hochgeladen. Aber Katar Steinruck lag gut auf Kurs, gut auf Pace.
Ja, auf Kollisionskurs lag sie.
Ja, das dann auch leider. Bei so circa nach einer Stunde bei einer Getränkestation nimmt sie halt die Flasche von ihrem Helfer, der ihr die Flasche halt anreicht, und dann kommt halt der erste Tisch, wo Getränke draufstehen, und da war leider nicht genug Zeit, dem Tisch auszuweichen, und sie brettert halt wirklich gnadenlos in diesen Tisch rein. Also kracht da Vollgas gegen, probiert dann nochmal sich aufzurappeln, aber humpelt direkt schon los und muss dann an der Stelle extrem frustriert, traurig, wütend, schmeißt auch ihre Flasche einmal komplett auf den Boden, das Rennen aufgeben. Natürlich extrem bitter.
Hast du gesehen, warum das passiert ist? Also waren die Tische irgendwie nicht in einer Linie? Stand das in der Kurve? Oder konnte sie nicht irgendwie ausweichen? Also für mich sah es nur so aus, das ging ja alles irgendwie so schnell, dass sie wirklich einfach frontal reingelaufen ist. Nur.
Ja, es gab ein kleines Problem, also es kann halt immer viel passieren bei so einem Marathon. Das Ding war, es kam eine Baustelle, das heißt, es war eine Straßenverengung da. Und in Verlängerung von der Baustelle waren Straßenlinien quasi aufgemalt, also Straßentrenner zweispurig. Und das Problem war, dass die Helfer, die Flaschen vor den Tischen gegeben haben, die standen quasi hinter dieser Straßenlinie und vor den Tischen. Und der Tisch stand halt nicht auch hinter dieser Straßenlinie, sondern der stand halt vor der Straßenlinie, nach links weg sozusagen. Das heißt, wenn der Tisch weiter hinten steht, hinter der Linie, auf einer Linie mit dem Helfer, passiert das Ganze wahrscheinlich nicht. Oder wenn der Helfer den halben Meter nach vorne geht und auf einer Linie mit dem Tisch sich positioniert, passiert das Ganze wahrscheinlich auch nicht. So, und das ist wahrscheinlich eine Sache von einem halben Meter, wo entweder der Tisch nach hinten gemusst hätte oder der Helfer nach vorne. In der ganzen Hektik, in allem wahrscheinlich irgendwie schwierig, darauf zu achten. Dann war auch noch das Problem, dass der Pacemaker, ich glaube, es war ein Pacemaker vor Cutter, der die Flasche bekommen hat, halt auch erst sehr spät den Tisch gesehen hat, sehr spät erst rübergesprungen ist, sodass Cutter halt wirklich eigentlich gar keine Chance mehr hatte. Das war halt leider also nicht, halt, ne? Nicht ganz so geil.
Verpflegungsstation,
ja, ich hatte tatsächlich auch ein bisschen mitbekommen aus Hamburg, dass gerade auch auf der ersten Hälfte des Marathons die Verpflegungsstationen schon ein bisschen doof gelegt waren, in Kurven oder spät angesagt waren. Also da waren ein paar Athleten nicht ganz so happy mit. Jetzt in der Szene, aus meiner Sicht, also bei einem Marathon, wie gesagt, als Organisator auch, da kann halt so viel schief gehen, glaube ich. Da hätte halt einer mal eine Sekunde mitdenken können, so, aber das ist schon auch Pech aus meiner Sicht. Also ich finde, da kann man jetzt keinen Riesenvorwurf machen. Was ich eher wieder schwach fand, ehe wir gleich auf die Frauenergebnisse eingehen, war, ich weiß nicht, ob du es letztes Jahr schon gesehen hattest, beim Zieleinlauf geht so 400 Meter vorm Ziel, werden die Motorräder und Autos nach rechts rausgeleitet. Aber das passiert in so einer leichten Rechtskurve, die passiert. Und letztes Jahr war es schon so, dass ich glaube, die Führungsfrauen richtig irritiert waren, weil quasi Ordner nach rechts rausgelenkt haben und gewunken haben für das Motorrad und für die Autos.
Okay.
Und letztes Jahr ist die eine Frau schon, glaube ich, so leichter rechts reingelaufen und war irritiert. Und dieses Mal hatten wir wieder halt ein Sprintfinale bei den Frauen. Und die haben schon wieder beide gezuckt und wären fast nach rechts gelaufen. Und das ist dann halt so eine Sache, wo ich sage, ey, wenn euch das zwei Jahre hintereinander passiert, dass es fast rennentscheidend ist im Ausgang am Ende, weil die Athleten jedes Mal davon irritiert sind, dann müsst ihr euch halt irgendwie mal was anderes da überlegen. Also sicherlich wurde es angesagt im Helferbriefing, aber trotzdem. Wie dem auch sei, haben nämlich Winfrieda Mosetti und Irine Chaptai, die beide nicht zwingend die Favoritin waren, das Ganze ausgesportet. Chaptai hat dann in 2018-22 vor Mosetti 2018-25 gewonnen. Hat richtig Spaß gemacht, sich da die letzten 5 Kilometer anzugucken. Das war ein schönes Kopf-an-Kopf-Battle.
Auch starke Zeiten wieder, ne?
Auch starke Zeiten auf jeden Fall. die Favoritin Goitjoitom Gebrselassie, die sich für Äthiopien noch für Olympia qualifizieren wollte, ist Dritte geworden, 2021-19. Team ist jetzt noch nicht bekannt gegeben. Ich würde behaupten, dass es nicht reichen dürfte dann. Und aus deutscher Sicht war es ein bisschen gebrauchter Tag. Also Katar ist dann ausgestiegen, obwohl sie gut auf Kurs war. Da wäre wahrscheinlich was Gutes bei rausgekommen. Christina Händel ist auch schon sehr früh ausgestiegen. Die hatte auch vorher ein bisschen erzählt, hatte Schwierigkeiten mit ihrer in der Vorbereitung so ein bisschen. Also das war so fast schon leicht erwartbar. Ich kenne jetzt den genauen Grund, warum sie raus ist, nicht. Und Rabea Schöneborn ist dann als Einzige durchgekommen, 13. geworden, aber in der 2:35.07 beste Europäerin immer noch, aber sie hat selber auch gesagt, 2:35 ist jetzt nicht das, wofür sie hingekommen ist. Natürlich Kudos, sich durchgekämpft zu haben, durchgelaufen zu sein, das ist ja auch immer aller Ehren wert. Aber wenn man da jetzt mit der Leistungsbrille drauf guckt, wird sie selber halt auch jetzt nicht super happy mit dem Rennen sein. Deswegen leicht überraschend, dass Sebastian jetzt der Deutsche war, der da überzeugt hat. Ich hatte jetzt im Vorfeld eher auf die Mädels gesetzt. Für Katar halt, wie gesagt, extrem bitter.
Mega ärgerlich,
Das ist halt scheiße, ne? Du verbreitest dich die ganze Zeit vor und dann passiert sowas.
Ich meine, da gegen den blöden Tisch, ja.
Immerhin war es jetzt nicht irgendwie der letzte Versuch, jetzt noch irgendwie Olympia-Quali zu laufen oder sowas. Dann wäre es, glaube ich, 10-mal ärgerlich. Aber geil. Geil natürlich trotzdem nicht. Aber ansonsten Kudos an alle von euch, die vielleicht auch gelaufen sind. Also wir haben auch ein paar Zuschriften bekommen. Finden wir natürlich immer geil, wenn ihr auch bei so Events dabei seid. Und die Schuhe.
Ja, und das war es jetzt dann auch quasi mit der Marathonsaison erstmal, ne? Bis zu den Europameisterschaften, wo es ja einen Halbmarathon dann gibt, der ausgelaufen wird. Und dann der Olympische Marathon, was natürlich ein bisschen spannend noch wird, wie das kenianische und das äthiopische Team dann letzten Endes aussehen wird.
Das kenianische Team ist vor 2 Stunden verkündet worden, Felix.
Ach, schau.
Wir haben ausnahmsweise mal zu einer guten Zeit aufgenommen. Ich kann es dir auch kurz sagen. Kipchoge ist auf jeden Fall mit dabei. Also Kipchoge ist nominiert worden.
Mhm.
Ich hole es hier gerade nochmal vor, weil ich es auswendig auch nicht weiß.
Spannend. Aber meinst du wirklich, der hat nochmal eine Chance auf den Titel?
Ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, aber wir haben auch gesagt, dass Bekele nichts mehr auf die Kette auf die Kette kriegt.
Aber der Mann wurde schon so oft abgeschrieben und dann hat er wieder doch irgendwie was Verrücktes gemacht.
Ja, also wir haben Kipchoge, ne? Müssen wir nicht vorstellen, wisst ihr, wer es ist. Benson Kipruto hat den Tokio-Marathon gewonnen und Alex Mutiso ist der, der London gewonnen hatte. Jetzt dann vor 2 Wochen. Und als Reserve Timothy Kiplagat. Und bei den Frauen ist es Peres Cheptegei, auch die London gewonnen hat und Titelverteidigerin. Helen Obiri, New York gewonnen und 2-fach Boston Marathon. Und das ist das Einzige, was so ein bisschen gerade diskutiert wird. Bridget Kosgei, ehemalige Marathon-Weltrekordhalterin und Silber gewonnen 2021 bei Olympia. Und da ist die Reserve halt Sharon Lokedi. Das ist die von Under Armour USA, die auch in Boston 2. Geworden ist, glaube ich. Über die beiden haben so ein paar Leute diskutiert, aber ich denke, am Ende ein erwartbares Team, ein starkes Team. Und ja, da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein, wenn es soweit ist. Äthiopien hat es noch nicht bekannt gegeben, also da müssen wir noch abwarten. Müssen
ein bisschen warten.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten ja vorhin schon ganz kurz den Blick nach Blitzhausen geworfen. Das steht jetzt am kommenden Wochenende an.
Genau,
was also Spannendes.
Ja, auf jeden Fall. Also Plitzhausen ist am Sonntag, da wird es auch einen Livestream geben. Wir werden den auch wieder verlinken, natürlich in unserem TV-Guide, auf unserem Instagram-Kanal. Die Hindernisse hatten wir euch jetzt vorgestellt. 3000 sind nicht so super stark besetzt. Wie gesagt, Felten Schneider bei den Männern, bei den Frauen ist, glaube ich, der bekannteste Name, den ich gesehen habe. Vera Coutelier über 1000 Meter sind bei den Männern. So ein Timo Benitz ist gemeldet, Adrian Engstler ist gemeldet. Das sind so die Namen, die ich da gesehen habe, ohne jetzt jemanden unterschlagen zu wollen. Marc Tortell steht auch drauf auf der Liste, aber der steht auch auf einer anderen, bei einem anderen Wettkampf am Wochenende. Da komme ich gleich nochmal drauf mit drauf. Ich glaube nicht, dass Marc Tortell Plitzhausen laufen wird und über 1000 bei den Frauen. Steht Lara Tortell drauf, unter anderem Lisa Merkel, Linda Meyer und da eben auch, wie ich vorhin schon angedeutet habe, Gesa und Olivia. Bin ich gespannt, was von beiden sie laufen, ob sie beides laufen, ob sie nur eins laufen.
Also Olivia steht für die 2000 eigentlich nur drinnen und Elena Burkhardt hat noch über die zwei Hindernis.
Naja, aber die stehen auch über 1000.
Ja, ich habe nochmal eine E-Mail bekommen vom Veranstalter.
Ah, okay.
Und der, also auch wirklich gerade eben. Ja. Und der, da stand jetzt eben für die 2-Hindernis Elena Burkhardt und Olivia Gürt und bei Gesa eben die 1000 oder die 2-Hindernis. Und bei den Männern Jens Mergenthaler noch so als der deutsche Topathlet.
Ja, dann habt ihr da ja schon mal Breaking News. Von Felix, ja.
Also. Ansonsten natürlich ne, davon auch immer vielleicht für die Läufer interessant, Malaika Mihambo läuft 80 Meter und 150 Meter, also wer Leichtathletik-Fan ist, glaube ich, lohnt sich das auf jeden Fall, dahin zu fahren. Und was man ja auch sagen muss, was in Plitzhausen ja auch easy geht, du kannst ja auch einfach das komplette Warm-up von so jemandem anschauen, was ich auch eigentlich immer ziemlich spannend finde.
Ja,
also ist das auch so als Empfehlung, das ist da in Plitzhausen alles wirklich sehr, wie soll man sagen, familiär.
Ja, ist ein sehr cooles Dorfsportfest letztendlich. Teilnehmerfelder sind jetzt vielleicht nicht ganz so stark, wie sie schon mal waren, hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass halt die Saison jetzt auch einfach so früh losgegangen ist und so viel schon passiert und dass wir am Samstag auch die deutschen Langstreckenmeisterschaften haben. Also einen Tag vor Plitzhausen in Wassenberg im wunderschönen Nordrhein ist die DM 10.000 auf der Bahn zu Hause. Es sind tatsächlich nicht die größten Starterfelder, also Männer 10.000 sind 16, Frauen 18, U23 Männer 9, weiblich U23 auch 9. Also mit dem Meldeergebnis kann man, glaube ich, nicht zufrieden sein. Also das ist ehrlicherweise nicht so cool. Es wird auch keinen Livestream geben, soweit ich weiß. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt, noch keine Antwort bekommen, aber nirgendwo ist was publiziert worden. Also über die Meisterschaft müssen wir dann vielleicht auch nochmal diskutieren. Aber es dürfte trotzdem recht spannende Rennen geben. Also bei den Männern haben wir Philemon Abraham, Philemon Trekloban, Jan-Lukas Becker, Konsti Wedel, Jonathan Dahlke mit auf der Startliste. Muss man jetzt ehrlicherweise sagen, mich würde es überraschen, wenn wir da eine Zeit unter 28 sehen würden. Das sehe ich jetzt nicht kommen. Aber die Norm für die Europameisterschaften ist bei einer 28-20, beziehungsweise Bestätigungsnorm 28-25. Und da werden, glaube ich, die fünf Jungs, die ich da gerade genannt habe, auf jeden Fall mit liebäugeln. Freddy Rupert steht auch ohne auf der
Pacemaker.
Ja, es gibt ja keine Pacemaker. Ja. Freddy Rupert steht auch auf der Startliste. Kommt ja auch aus der Gegend. Und im Zusammenhang mit der Tatsache, dass es ja keine Pacemaker gibt, lasse ich diese Aussage jetzt einfach mal so im Raum stehen und euch da was rein interpretieren, wenn ihr da was rein interpretieren möchtet. Über 10.000 Meter der Frauen. Das könnte eigentlich ganz geil werden, wenn alle am Start sind letztendlich. Wir haben auf jeden Fall Miri Dattke, die laufen wird. Die wird auf jeden Fall EM-Norm angreifen, beziehungsweise sie hat die, glaube ich, schon aus dem letzten Jahr. Aber für Miri geht es ja durchaus auch noch um Olympia, so ein bisschen Punkte zu sammeln. Das ist nicht ganz aussichtslos. Dominika Meier steht drauf. Da liegt die Vermutung nahe, dass sie halt Miri ein bisschen helfen wird. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber das wäre so ein bisschen mein Guess.
Würde, wäre logisch, ja.
Und dann geht es auch darum, die EM-Plätze. Ne? Eva Dieterich ist am Start. Die wird sich auf jeden Fall für die EM empfehlen wollen. Aus Tübingen hier. Fabian Königstein, Esther Pfeiffer stehen auch drauf. Die sind natürlich für einen Halbmarathon nominiert. Also die dürfen bei der EM nicht die 10.000 laufen, aber können auch für ein spannendes Rennen sorgen. Und dann haben wir noch Svenja Pinkpank und Nina Völkel. Genau.
Aber die könnten sich doch, warte mal, weil die Nominierung jetzt draußen ist, dürfen die gar nicht mehr die 10.000 laufen, selbst wenn sie sich qualifizieren jetzt?
Doppelstart ist verboten per Nominierungsrichtlinie.
Also DLV-Nominierungsrichtlinien oder was?
Ja, ja.
Wirklich?
Wurde ausgeschlossen. Ergibt aber auch, also aus meiner Sicht ergibt es aber auch nur Sinn. Also das ist wieder auch vom Zeitplan her echt schwierig.
Darf ich 100 und 200 laufen?
Ja.
Weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, gut, alles klar, weiter.
Genau, also da erwarte ich eigentlich auch ein spannendes Rennen vorne. Wie gesagt, wäre schön, wenn wir es sehen könnten. Bin vor allem mal auch gespannt, was Eva hinstellen kann. In der U23 denke ich mal auf jeden Fall Augenmerk noch auf Tom Förster. Also der wird auch bei den Männern eine Rolle mitspielen können, auch Richtung Europameisterschaft. Bei den Frauen in der U23 Kira Weiß. Da auch, also die ist ja auf der Straße schon längst die Norm quasi. Zählt nicht, aber eine Zeit gelaufen, die der Norm entsprechen würde. Deswegen die, Mia Jurenke, Chiara Nahn. Also diese Plätze um die 10.000 Meter Tickets für Rom. Der Kampf wird sehr, sehr spannend. Da werdet ihr auch im Vorfeld jetzt noch auf unserer Road to Rome auf Instagram ein Update finden und dann vor allem nächste Woche werden wir da mal drauf eingehen, weil da gibt es einige, die da noch mitfahren wollen. Genau, und dann haben wir halt über 5.000 auch noch die U20-Rennen. Auch mit guten Nachwuchsathleten. Die Seniorenrennen sind auch nicht gut besetzt. Senioren M35 sind 6 Leute.
Ja, okay.
Und so weiter und so fort. Ja, ich wäre nicht drauf eingegangen. Mir ging es nur darum, dass da jetzt auch nicht die Teilnehmerzahlen sind, die man so gerne hätte. Das war jetzt nur mein Punkt. Genau, das ist am Samstag. Und am Samstag haben wir auch noch, und da hoffe ich, dass wir da einen Livestream für finden, in dem wir euch mitteilen können, ein Meeting in Lyon, D-Kategorie-Meeting, wo Nils Vogt die 5000 Meter laufen wird, bevor er dann 2 Wochen später Night of 10.000 Meter PBs laufen wird. Das Feld scheint auch ganz gut zu sein. Also da sind echt einige Jungs, die auch so zwischen 13.10 und 13.20 laufen können. Paul Celimo ist unter anderem auch gemeldet, zumindest. Ob er startet, kann man, wie gesagt, immer nicht so ganz sagen heutzutage. Aber ja, ich denke mal, da bin ich gespannt nach Nils Straßenrennen, was er auf der Bahn abliefern kann. Und wir haben eben Marc Tortell dort auch gemeldet, über 1500, sein Saisoneinstieg. Der soll auch eigentlich ganz gut trainiert haben. Ich würde vermuten, dass er auch dahin fliegt. Wie gesagt, vielleicht ist er auch in Plietzhausen. Ich weiß es nicht, aber mein Tipp wäre jetzt eher, dass wir den in Lyon sehen. Und Tanja Spill läuft 800 Meter aus deutscher Sicht in Lyon. Das sind so die drei Läufer-Meetings, auf die man am Wochenende gucken sollte. Das Wochenende ist nochmal ein Tick ruhiger. Das Wochenende danach wird dann schon wieder ein bisschen wilder, weil dann kommt wieder Diamond League rein und andere Dinge. Mitte der Woche kommt dann auch noch ein Meeting in Funkstadt, wo momentan Coco gemeldet ist. Aber da können wir, glaube ich, in der neuen Folge dann nochmal drauf eingehen, weil da sollten wir vorher aufnehmen, in der Regel. Weil das wird am 8.5. sein. Und ansonsten für euch Leichtathletik-Fans gibt es auch noch die World Relays am Wochenende, Samstag und Sonntag, unsere 400-Meter-Staffeln. Probieren sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, genau wie die 100-Meter-Staffeln. Sowohl die Mixed 4x4 als auch die Frauen und Männer 4x4 und dann eben die 100-Meter-Jungs und Mädels werden da Gas geben. Ist tatsächlich schon relativ entscheidend. Also wenn du da nicht das Ticket sammelst für Paris, dann wird es auch ganz schwer, das überhaupt nochmal zu sammeln. Deswegen da gerne auch zuschauen. Ich denke mal, dass World Athletics streamen wird. Aber wie gesagt, ihr kriegt bei uns auf Instagram am Freitag euren TV-Guide mit allen Stream-Informationen etc. Und so wird es, glaube ich, ein spannendes Läuferwochenende. Oder Leichtathletik-Wochenende.
Klingt auf jeden Fall danach, ja. Das stimmt. Und dann bin ich mal gespannt, wie die jetzt angesprochenen Läufer, Läuferinnen abschneiden Und ich bin gespannt echt auch auf Blitzhausen.
Genau, was ist denn
uns nächste Woche, oder?
Ja, ich wollte dich jetzt schon noch fragen, was deine Pläne trainingstechnisch sind. Bist du nach deiner Erkältung wieder erholt? Bist du wieder voll
auf dem Dampfer? Ich bin schon wieder voll im Game. Ich bin schon wieder total müde vom ersten Belastungsblock. Hab jetzt heute eine Radfahrt hinter mir, die mich, glaube ich, 3500 Kalorien gekostet haben. Und werde gleich eine Dreiviertelstunde noch laufen gehen. Aber nur ganz easy. Und heute Abend habe ich noch Schwimmtraining im Verein. Und ihr habt von 10 bis 12 Uhr heute trainiert am Herrentag. Habt ihr Hitzevorbereitung gemacht oder trainiert ihr immer mittwochs von 10 bis 12?
Nee, normalerweise trainieren wir Mittwochabends, aber wir trainieren ja auch samstags halt um 10 Uhr morgens. Und wenn halt Feiertag ist, dann trainieren wir eigentlich immer um 10 Uhr. Also der einzige Grund, warum wir es halt sonst nicht machen, ist, weil wir halt ja auch viele haben, die studieren, arbeiten und Isabel ja auch an der Schule ist. Aber an einem Feiertag kommt das natürlich nicht in Frage. Deswegen haben wir heute um 10 trainiert. Ich habe eigentlich eher ein Rollerprogramm gemacht, also 2 Kilometer, 3 Kilometer, 2 Kilometer, 1 Kilometer, weil ich Freitag nochmal ein recht schnelles Programm machen werde. Ich weiß nicht ganz, wie es aussieht, aber ich glaube, dass wir da schon so fast Time-Trial-mäßig eine 3000 laufen werden am Freitag. Vielleicht wird es aber nochmal verändert, weiß ich tatsächlich nicht. Und hab die Erkältung nicht ganz abwenden können. Also ich lag tatsächlich dann, wir hatten ja montags aufgenommen, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag flach, konnte dann Donnerstag zum ersten Mal wieder ganz locker eine halbe Stunde laufen und über Freitag, Samstag mich dann zurückgekämpft, Sonntag eine Session gemacht und jetzt soll es eigentlich auch okay sein.
Erledigt sein sozusagen. Und,
mein Körper hat halt einfach keinen Bock mehr auf dieses Scheißwetter. Ne? Also pünktlich, wo jetzt die Sonne wieder rauskam.
Das ist ja jetzt auch kein Problem mehr.
Vorbei. Und eine Thematik, die ich hier noch ganz kurz ansprechen wollte, weil uns da einige zu geschrieben hatten, auch im Zuge des neuen Designs etc. Was ist mit Alina? Wo ist Alina? Ja, das für einige kann ich auch verstehen, jetzt so ein bisschen rüberkam, als ob Alina auf einmal außen vor ist. Alina geht's gut. Alina läuft, habt ihr mitbekommen, ist für Rom nominiert, ist jetzt auch in Würzburg gelaufen am Wochenende. Die 10 da, wo auch Dominika Meier am Start war. Aber ja, Alina will sich gerade erstmal, wie gesagt, ein bisschen auf ihr Laufen konzentrieren, nicht so viel mit anderen Themen beschäftigen.
Die will einfach nicht mit uns aufnehmen, also man kann es nicht anders sagen. Das ist einfach ihre Entscheidung, aber das ist der Grund.
Aber es muss
nicht immer so weitergehen.
Die mag uns gar nicht mehr. Die konzentriert sich gerade immer noch ein bisschen auf sich und Alina hat ja jederzeit einen Platz, wenn sie irgendwas sagen möchte, zu sagen hat und wir werden die sicherlich auch nochmal irgendwann hier wieder reinholen. Also da ist nichts passiert, da ist alles gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen, aber muss man, glaube ich, auch Verständnis haben. Es gibt Athleten, denen macht das nichts aus, auch während der Saison viel auch über andere zu quatschen, viel sich auch mit den Rennen zu beschäftigen. Es gibt dann Athleten oder Athletentypen, die es eher mögen, sich einfach nur auf sich zu konzentrieren und gar nicht so viel außenrum mitzubekommen. Das ist dann halt immer so ein bisschen die Krux, wenn man noch aktiver Athlet ist. Alina da jetzt gerade erstmal ein bisschen auf der Tribüne, was den Auslaufen-Podcast angeht, aber auf keinen Fall jetzt irgendwie geschasst oder komplett raus oder sonst irgendwas. Und das wollte ich nur kurz angesprochen haben. Und ansonsten vielleicht auch noch kurz zum Housekeeping auch für die nächsten Wochen. Es werden jetzt viele Wettkämpfe kommen. Wir werden hier nicht jedes Ergebnis irgendwie nennen können, noch wollen wir das, weil dann wird es für euch auch wieder absolut unübersichtlich und wir können die Storylines nicht so geil transportieren. Also wenn
wir sind auch einfach keine PDF-Vorleser.
Deswegen, wir werden uns auf die Wettkämpfe, die wir auch die Woche vorher vorstellen, die wir auch auf Instagram im TV-Guide präsentieren, auf die werden wir uns ein bisschen konzentrieren. Deswegen seid irgendwie nicht sauer, wenn ein Athlet von euch oder ein Freund irgendwo eine geile Zeit gelaufen ist und wir die irgendwie jetzt nicht erwähnt haben. Aber es soll ja auch alles, für den Casual-Fan noch irgendwie verständlich sein. Und in dem Sinne würde ich den Podcast noch mit 2 kurzen Leistungen beenden. Einfach ganz kurz als Kurzüberblick. Vanessa Mikitenko und Sarah Köcher sind in Dortmund unter der U20-WM-Norm über 3000 Meter gelaufen. Gerade Vanessa Mikitenko mit einem sehr starken Rennen. Und aus den USA, damit ihr den Namen mal gehört habt, Jette Bierman wie man es auf Englisch aussprechen würde, ist bei den Penn Relays als 2003er-Jahrgang eine 15:42 gelaufen. Also die werden wir dann auch, denke ich, bei den deutschen Meisterschaften sehen. Das ist schon auch keine schlechte Zeit, die Jette da angeboten hat.
Und okay, pass auf. Jetzt habe ich aber auch noch, dann habe ich auch noch eine Leistung.
Okay, und zwar noch eine.
In Regensburg, ich muss gerade den Instagram-Handle, Maxi Rath in der M15 neuen bayerischen Rekord gelaufen in der 8:40.
Das ist schon gut, oder? Das ist schon gut, aber ich muss dir ehrlich sagen, mich jucken M15-Rekorde nicht. Also das ist...
Warte mal. Er hat den Hashtag verwendet, Road to German Record. Der liegt bei 8:36 scheinbar.
Ja.
Also das ist,
ja, aber ich
jetzt hier auf jeden Fall verfolgen.
Ja, aber ich, also dann sind wir da anders, weil ich persönlich bin kein Fan davon, in der M15 irgendwelche Rekorden oder sonst was nachzujagen. Ich finde, das ist auch durchaus dann immer ein bisschen, ja, viel Druck auf einen selber ist. Ich weiß nicht, ob das so die hundertprozentig langfristige, richtige Herangehensweise ist. Ich meine, wenn man, es wird alles jünger und wenn man die Rekorde läuft, dann ist ja auch schön.
Es wird alles jünger, schön wär's.
Ja, außer uns. Wir werden nicht jünger, aber ja, die Zeiten der Jugendlichen werden ja immer schneller. Nee, aber auf jeden Fall Respekt vor der Leistung. Aber hab weiter Spaß dabei, lauf auch ein paar Unterdistanzen, guck, dass du da schneller wirst. Und dann
Chill die Base.
Dann schauen wir mal, wo es chill die Base, dann schauen wir mal, wo es hinführt am Ende.
Aber es ist also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt der Maxi Rath sagt, er hätte mega Bock, bei der New Balance Köhmeile am 1.9.2024 an den Start zu gehen, der würde dann schon eine Einladung bekommen, oder? Um sich mit den ganz Schnellen zu messen.
Also erstens gibt es auch hochwertige Jugendläufe und zweitens, wenn er so 3,55 bis 3,50 auch über 1500 laufen kann, dann kriegt er die Einladung. Aber jetzt einfach nur ihn da reinzustellen, weil er halt einen M15-Rekord gelaufen ist und er läuft dann halt 100 Meter hinterher, bringt halt auch niemanden was. Und ich will nicht
doch so.
Ja, sorry, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, gerade wo jetzt die Rekorde auch immer mehr irgendwie auf der Straße anerkannt werden und auch gejagt werden, ich glaube schon, dass wir echt recht hochwertige Teilnehmerfelder dieses Jahr zusammenbekommen könnten. Und dann ist halt eine 8:36, so gut die halt ist, für einen M15-Athleten. Also das will ich ist wirklich ja gar nicht.
Nicht gelaufen.
Ja, oder halt auch eine, was ist er gelaufen? 8:42 oder so.
8:40 ist jetzt erstmal gelaufen,
ja. Ja, 8:40, was ich auch gar nicht schlecht reden will, aber im Vergleich zu halt den weltbesten Athleten ist halt eine 8:40 logischerweise auch noch nichts.
Weißt du noch, was du mit 14 gelaufen bist oder in der M15?
Ja, sicherlich keine 8:40.
Also, ich bin irgendwie so 9 Minuten gelaufen, glaube ich.
Nee, also ich weiß.
Ich habe nicht nachgeschaut, ich will so aus der Erinnerung so um die 9, wobei, das kommt mir schon fast zu schnell vor.
Es gibt ja gar nicht, also es ist ja die Scheiße, dass es diese Leichtathletik-Datenbank nicht mehr gibt.
Doch, LRDV.
Wann war ich? Ja, gut, aber die ist nicht so geil wie damals leichtathletikdatenbank.de.
Ja, und die geht auch nicht so weit zurück, ne? Also für manche, die alt sind, da, also ich habe meine M15, ich habe natürlich direkt nachgeschaut, muss ich zugeben. Ich habe meine Zeiten nicht mehr gefunden, weil ich müsste jetzt hier das BLV-Jahresheft.
Also ich bin 2013. Aber ich glaube auch, das war bei einem, also hier ist ein Ergebnis, aber das ist ein Club-Championship. Also ich glaube, das war im September, da war ich safe nicht in Form. Aber 2013 muss man okay, auch sagen, war ich dann ja 18, da war ich ja 18 auch schon, also weit weg von 15, steht eine 8:45 da zu okay, Buche. Ja. Und ich bin echt viel 1500 gelaufen. Da ist nirgendwo eine 3000 dabei. Auch 2014, 2015 nicht, 2016 auch nicht. Und was habe ich denn gemacht?
Ja, wir werden das recherchieren. Ich werde jetzt mal hier im BLV-Jahrbuch blättern und mich in alten Erinnerungen schwelgen. Schwelgt man in Erinnerungen? Ja, ich glaube schon.
Ja, man schwelgt auf jeden Fall. Ne?
Okay, alles klar. Frohes Schwelgen, bis nächste Woche.
Bis dann, ciao, ciao.